Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Immer mehr Menschen leben allein und ein nicht geringer Anteil davon sind Frauen. Allein in New York machen sie mehr als 40% der Einwohnerinnen aus und in Japan, da hält sogar jede dritte Frau die Ehe für Nonsens. Gelesen habe ich das im neuen Buch von Katja Kullmann. Sie hat vor 20 Jahren den Bestseller Generation Ellie geschrieben. Da ging es darum, warum es heute so kompliziert ist als Frau und für die alleinstehende Frau in mancher Hinsicht ja noch mehr, in anderer auch gar nicht. Die singuläre Frau heißt also das neue Buch von Katja Kullmann. Ich freue mich, dass wir jetzt darüber sprechen können. Hallo, Frau Kullmann.
Ich freue mich willkommen. Auch. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe gerade schon die Japanerinnen zitiert, die auf die Ehe pfeifen. Und viele Frauen leben ja wirklich gern allein. Trotzdem werden sie oft auch bedauert. Sie nennen das die Monsterfrage, wo dann so gefragt wird, wie kann denn das sein, dass so eine tolle Frau wie du allein ist? Wofür werden Frauen da eigentlich bedauert?
Das frage ich mich inzwischen auch. Ich bin ja nun selbst ein paar Jahre raus aus dem Pärchenwesen. Naja, ich glaube, dass es gibt natürlich auch sehr viele Männer, die allein stehen. Ich denke, dass Frauen spezielle Fragen treffen, die immer dann auch damit zu tun haben, mit einem versteckten Vorwurf oder einem Kleinmachen nach dem Motto, sie hat ihre Schäfchen nicht ins Trockene bekommen, sie ist nicht unter der Haube, sie hat es nicht geschafft, sozusagen den Voll-Selbstverwirklichungsimperativ auch zu erfüllen. I can have it all, war mal so ein Spruch in den 90er Jahren, dieses Schulterpolster-Feminismus, also Beruf, Karriere, trotzdem Liebe und eine glückliche Familie. Und bei Frauen kommt natürlich immer auch hinzu, weiterhin auch bei den Geburten, dass sie immer auch optisch natürlich mitbewertet werden. Das heißt, je älter eine alleinstehende Frau wird oder je älter eine Frau ist, die als allein lebend identifiziert wird von ihrer Umgebung, desto eher kommt dann der Verdacht dazu, naja, sie ist auch nicht mehr so attraktiv. Und da gibt es tatsächlich Studien, eine habe ich eingebaut im Buch, die sagen, eine Frau zwischen 20 und 30 ohne Partner, das ist noch nicht so ein Problem, die wird gesellschaftlich nicht geächtet, eher anerkannt, die hängt sich rein beruflich, die hat ja noch alle Zeit der Welt. Und sobald dann sozusagen Fruchtbarkeit abnimmt, auch sichtbar, wird das dann, kippt es ins Bedauern oft.
Das heißt, da geht auch immer so ein ganz, offenbar noch so ein gesellschaftliches Stereotyp damit einher, dass man halt eben als Mensch nicht vollständig ist, wenn man nicht noch irgendeinen anderen Mensch an seiner Seite hat. Das kann man kaum glauben, dass das noch immer so ist.
Genau, also die Sehnsucht natürlich, sich mit anderen zu verbinden, ist, glaube ich, auch bei Alleinlebenden sehr groß. Nur die Frage ist eben, wie. Für mich selbst habe ich so beantwortet im Schreiben, im Denken, dass ich glaube, ich selber persönlich zu einer einzelgängerinhaften Existenz neige, aber nie eine Einzelkämpferin sein wollte. Und die Idee der romantischen Paarbindung, dass zwei Menschen wirklich alles füreinander sind, ist, wiederhole ich mich oder wiederhole ich andere, ist ja relativ jung historisch, 250 Jahre. Wenn man sich anschaut, all die zehntausenden Jahre davor, haben Menschen natürlich sich geliebt, gehasst, verlassen, betrogen und wieder zusammengetan. Sie lebten aber in größeren Verbünden, sei es die alte Mehrgenerationen-Großfamilie, die aber ein ganz anderes Ausmaß hat als die heutige Kleinfamilie. Sei es die Dorfgemeinschaft, sei es sogar die höfische Gesellschaft. Also nie waren eigentlich die Menschen dazu verdammt, in einem speziellen Gegenüber ihr alles zu finden. Und die steile These vielleicht, die ich ein bisschen hier ankratze im Buch, ist, vielleicht ist diese romantische Paarbeziehung, gerade die heterosexuelle, kommt nach einem netten Versuch über 250 Jahre insofern zum Ende, als wir ja auch Scheidungsstatistiken und andere Statistiken sehen und eben die Zahl der Alleinlebenden aus verschiedenen Gründen zunehmen. Und in diesem Konzert von Personen, die andere Formen von Nachbarschaftshilfe, Freundschaft, Intimität auf anderen Wegen ausprobieren, ist, glaube ich, die singuläre Frau, ja, so seit Beginn des 20. Jahrhunderts eine ganz rege Akteurin.
Und oft sind es ja auch die alleinstehenden Frauen, wenn mir fiel gerade so ein, wenn man an Romane denkt, jetzt bei Jane Austen oder ich muss gestehen, ich habe gerade Bridgerton auf Netflix geguckt, das ist ja irgendwie eigentlich so eine Schmonzette, aber auch da sind die Frauen, die alleine sind, die nicht eben sich auf dem Heiratsmarkt tummeln, sondern irgendwas anderes noch interessant finden, sind oft die, die wirklich so Pionierinnen sind. Also es steht ja in einem merkwürdigen Widerspruch zu dem, dass man sie so dauert und gleichzeitig sind die Frauen, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, ja eigentlich so die Heldinnen des Fortschritts.
Tatsächlich, also ich nenne die singuläre Frau eine Pionierin der Moderne, der Erfrischung von Gesellschaft. Man kann das historisch interessant nachzeichnen, das war mir aber auch erst in der Recherche so richtig bewusst. Es fing an mit der eigentlich französischen Revolution, Olympe de Gouges, eine der Revolutionärinnen, die gleich auch für Geschwisterlichkeit, nicht nur für Brüderlichkeit kämpfte. Also die bürgerliche Ehe, wie wir sie heute kennen, die Frau ging in den Besitz des Mannes über. Noch heute sind Spätfolgen im bürgerlichen Gesetzbuch eigentlich fast gegeben. Da war es eine Single Mom, Olympe de Gouges, eine alleinerziehende Mutter, die erstmals dagegen kämpfte. Und wenn wir es etwas jünger uns anschauen, tatsächlich mit der Jahrhundertwende, wo die Industrialisierung zunahm, die neuen Städte wuchsen zu Metropolen, wie wir sie heute kennen. Damals nannte man die alleinstehende Frau die Junggesellin. Das war eigentlich ein relativ, würde ich sagen, geschlechterneutraler Name fast noch. Das waren entweder höhere Töchter, die studierten, oder aber auch sehr viele Arbeiterinnen. Also der Ursprung der heutigen Single-Frau, wie sie gemeinhin noch genannt wird in der Stadt, sind Arbeiterinnen. In den 20er, 30er Jahren zwischen den Weltkriegen nannte man sie die neue Frau. Das war ein sehr emanzipatorischer Entwurf. Frauen hatten während des Ersten Weltkriegs Männerarbeitsplätze inne. Wir wissen von der Liberalisierung, Geschlechter, wildes, goldene 20er Berlin. Da war sie eine sehr respektierte Vorreiterin, sehr selbstbewusst. Und dann kam der Zweite Weltkrieg, die Frauen sollten zurück an den Herd. Die Männer reclaimten ihre Arbeitsplätze, wollten die zurückhaben. Und sie wurde als Ledige, die keinen Trauschein abbekommen hat, bedauert. Und mir ist dann aufgefallen, dass dieser Single-Begriff eigentlich schon jetzt über 60 Jahre alt ist. Er entstand in den 60ern. Und alle 20 Jahre vorher hatte sich ihr Standort in der Gesellschaft eigentlich verändert und der Name damit auch. Und jetzt sind wir sehr lange an diesem Single-Bild hängen geblieben. Und das so abzuschließen, das mochte ich nicht und das mögen viele Frauen auch nicht, weil es immer so etwas mit ewiger Suche zu tun hat. Single-Industrie, unbedingt jemanden finden wollen.
Genau, und da haben Sie jetzt die singuläre Frau erfunden. Was steckt denn da so drin?
Es ist natürlich ein bisschen ein glamourös schillernder Name, singulär, einzigartig, unvergleichlich. Zum einen gönnte ich der alleinlebenden Frau einmal dieses Schillern mal wieder. Und natürlich ging es mir darin, wir haben momentan ja, wird Politik verhandelt, viel über Begriffe. Ich mokiere mich ein bisschen darüber. Ich finde das teilweise auch übertrieben schwierig. Jetzt wollte ich da der alleinlebenden Frau, dass sie mitspielen kann. Singulär bedeutet natürlich, also eben jeder hat ihre eigene Geschichte. Das ist mir ganz wichtig. Ich erzähle das Buch mit viel Recherche, aber auch an meiner persönlichen Geschichte.
Sie sind da sehr offen, also das fand ich erstaunlich. Sind Sie, war das gleich klar, dass das auf jeden Fall auch, ich hatte den Eindruck, für Sie so eine Art Selbstbefragung wird, sich da auf diese Themenreise zu begeben? Ging es auch darum, sich so ein bisschen ja selber auch diese Last vom Leib zu schreiben, dass man dieses Bedauernswerte endlich mal weghaben wollte?
Ja, das ist sehr richtig. Ich habe mich schwer getan beim Schreiben. Ich glaube, es liest sich halbwegs leicht, sagen viele Leute. Aber es war tatsächlich eine Erkundung, was ist mit mir eigentlich los? Ich bin eine von denen, die jetzt einfach seit 10, 14 Jahren so rausgerutscht ist, nicht mehr fest verpartnert. Und das war kein Plan, das war nie ein feministisches Programm. Und ich stellte dann fest, erst im Umfeld, aber das sind dann auch alles so mittelschichtige, halbwegs gebildete Frauen, dass es viele so ähnlich leben. Und als ich dann eben recherchierte, ich habe gesprochen mit alleinerziehenden Müttern, ich gucke auf obdachlose Frauen, ich gucke auf Frauen mit anderer Hautfarbe. Also ich versuche, Solidaritätslinien aufzuzeigen und diese Einzigartigkeit jeder einzelnen Geschichte. Es gibt auch viele Frauen, die sind unfreiwillig alleinlebend als Witwe oder sitzen gelassen worden im fortgeschrittenen Alter mit Kindern und so weiter. Ich glaube nicht, dass ein Wir funktioniert hätte, weil ich jeder einzelnen Frau ihren biografischen Weg quasi gönne und ihn beleuchten will. Und es gibt aber doch eben eine große Masse, Sie sagten es schon, 9,5 Millionen zurzeit ungefähr geschätzt alleinlebende Frauen alleine in Deutschland. Und die verbindet eben diese Erfahrung der Monsterfrage, die Sie nannten, des Katzentischs in der Gaststätte, verschiedene gesellschaftliche, ja, vielleicht auch Angriffe oder ein Bestauntwerden, was nicht passt zu dieser unaufgeregten Alltagsrealität, die diese Frauen leben und wie sie sich auch organisieren. Und diesen Lebensentwurf für Frauen wollte ich beleuchten, unaufgeregt und aber auch würdigen, weil Frauen eben nicht automatisch, glaube ich, angeblich natürlich sind sie ja fürs Verführen, fürs Kümmern, für die Fürsorge. Das sind angeblich unser aller weiblicher Urinstinkte. Und manche Frauen spüren das aber nicht so, vielleicht so. Ich gehöre dazu. Ich habe mich darum nicht so wahnsinnig gekümmert. Empfinde mich trotzdem als heterosexuelle Cis-Frau, wie die jungen Leute heute sagen. Und diesen Entwurf, diese Möglichkeit auch zu leben und nicht zu verzweifeln ohne einen Mann an der Seite zum Beispiel, Die glaubte ich, lag etwas brach im letzten Vierteljahrhundert, seit Ally McBeal, Sex in the City. Und ich bin erstaunt, um das abzuschließen, das Buch ist jetzt 2,5 Wochen draußen, wie doch unglaublich viele Zuschriften ich bekomme, ganz spontan auf allen Kanälen über meine Webseite, dass viele Frauen einfach sagen, endlich danke. Also so viel habe ich eigentlich gar nicht getan, als deren Leben zu beleuchten. Aber die Sehnsucht scheint mir groß gewesen zu sein.
Und hatten Sie das auch so im Kopf, dass Sie so ein bisschen so ein Ermutigungsbuch schreiben wollten?
Ein bisschen ja. Also es ging erst mal um ein Klarwerden und um ein Aufregung und Sorge ablegen. Da musste ich mich auch in meiner Selbsterkundung, die ich im Buch als roten Faden anbiete, durcharbeiten. Empowerment in dem Sinn, also wollte ich eigentlich nicht produzieren. Ich schreibe auch an einer Stelle ganz klar, ich empfehle niemandem so zu leben, es ist kein Programm. Ich glaube übrigens auch nicht, dass es das feministisch korrektere Leben ist, wenn man sich aus einer Partnerschaft verabschiedet, sondern mein Schlüsselsatz, glaube ich, ist tatsächlich, in jeder Frau steckt eine Frau ohne Begleitung. Auch wenn sie zurzeit vielleicht längerfristig gebunden ist. Jede war es mal vor der ersten Beziehung, ist es zwischen den Beziehungen, wird es vielleicht später als Witwe in der Scheidung. Und ich kenne selbst, meine längste Beziehung war eheähnlich 10 Jahre, Momente, in denen ich heimlich imaginierte, wie es denn wäre, wenn ich tatsächlich in die andere Stadt umzöge mit meiner kleinen Wohnung, wie ich es haben will. Oder wenn er mal endlich 3 Wochen weg ist im Urlaub, ohne mich. Und diese Momente, wenn es darum geht, Frauen zu ermutigen, dann geht es wirklich darum, sie zu ermutigen, dass ein Leben alleine auch funktionieren kann und es keine besonderen Leistungen braucht und man auch keine Karriere-Biestfrau sein muss, sondern Freundschaften zwischen Frauen, wie sie sich auch austauschen im Netz, also auch gerade jüngere Feministinnen, sie erwähnten die Asiatinnen, die Japanerinnen, Koreanerinnen. Es gibt eine junge Frauengeneration, die das Single Positivity Movement jetzt feiert mit Hashtags, wie die jungen Leute das heute so machen. Also es wächst was Interessantes gerade, eine emotionale Autarkie, die Frauen, glaube ich, gerade erst sich erschließen.
Damit man nicht mehr sich komisch fühlt, wenn man allein in die Kneipe geht. Das sind zum Beispiel, gibt es ja immer noch so Männerdomänen, wo ich zum Beispiel auch ein Problem habe, wenn ich da reingehe und mich irgendwie unwohl fühle. Dann denke ich mir auch mal, wieso fühle ich mich eigentlich jetzt unwohl und die Männer nicht. Ne? Und da finde ich, ist Ihr Buch auch wirklich so ein richtiges Ermutigungsbuch. Schließt also an Generation Ally eigentlich fast an.
Das freut mich, dass Sie das so lesen. Und ich hoffe, das Ermutigende ist aber, dass ich Unsicherheitsmomente immer durchblitzen lasse. Und mich hat ganz doll getröstet Autorinnen wie Vivian Gornick, die Grand Old Lady des Essayismus aus New York, Françoise Giroux, französische feministische Politikerin, Autorin, Irmgard Coyne. Es gibt große, große Namen und Frauen, die all diese kleinen, komischen, nickligen Momente erlebt hatten. Und die haben das irgendwie teilweise sehr ironisch weggeschrieben und weggedacht. Und auch diesen Pool, in den einzutauchen und diese Stimmen aufleuchten zu lassen, war mir ganz wichtig.
Katja Kullmann, vielen Dank, dass Sie hier waren und danke für dieses Gespräch. Und das neue Buch von Katja Kullmann, das ist unter dem Titel Die singuläre Frau bei Hansa Berlin erschienen.